So, jetzt kommt noch eine Predigt. Ich hoffe, ihr haltet das gut durch. Wir stehen gleich mal auf, wenn ich den Bibeltext lese. Wenn ihr es gar nicht durchhaltet, da steht noch eine Kaffeemaschine. Die macht man eigentlich nicht an, aber bevor ihr wegnickt oder so. Mir ging es gerade so ein bisschen, dass ich merke, ich brauche gerade noch ein bisschen Spannkraft. Ich habe mir heute auch zum Ziel gesetzt, am Anfang der Predigt nochmal zu erklären, wie funktioniert denn das eigentlich bei einer Predigt, weil ich erlebe oft Folgendes. Und zwar, wir kommen heute in ein Thema rein, das ist nicht ganz ohne, wer den Bibeltext schon mal gelesen hat. Und oftmals hat man schon so eine Prägung, so eine Meinung. Irgendwie ist das jetzt schon alles da, aber egal. Also man ist irgendwie vorgeprägt und man hat dann so eine Meinung. Und entweder denkt man so beim Predigen, ja, das ist jetzt richtig, was er gesagt hat, oder das ist falsch. Wenn es richtig ist, war die Predigt gut. Wenn es falsch ist, ja, das war heute dann eben nichts, dann geht man so nach Hause. Und am Ende ist es so, wenn die Predigt auch noch lustig war, wenn man irgendwie noch einen guten Gag mit eingebaut hat, dann war die Predigt auch schön. Das sagt man dann auch beim Verabschieden, heute war es gut oder heute war es schön oder sowas. Ne? So, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, wir sitzen oftmals wirklich so da und bewerten das. Und die Frage ist aber, wie lasse ich das eigentlich an mich ran, diese Worte, die geschehen? Und deshalb, manchmal gibt es vielleicht so einen überraschenden Moment, wo man sagt, ah, heute war irgendwie was Neues dabei, vielleicht hat ja Gott geredet. Und ich möchte aber noch was Neues dazulegen, ich mache jetzt schon mal alles hin. Nämlich, ich wünsche mir eigentlich, dass wir in Predigen viel mehr so unterwegs sind. Es gibt ein griechisches Wort, ich werde heute ab und zu ein griechisches Wort benutzen, aber ich erkläre es auch. Parakaleo, das ist so ein Multifunktionswort, ein Bildwort, die Griechen benutzen nur Bildworte eigentlich, zu sich rufen, wer es wörtlich übersetzt, kaleo rufen, zu sich rufen, und es kann übersetzt werden, erinnern, ermahnen oder ermutigen. Wenn man das Neue Testament liest, dann liest man oft Ermahnung, weil Luther hat sich festgelegt, immer wenn dieses Wort auftaucht, benutzt er Ermahnung. Man könnte aber auch manchmal dabei hören, hey, da werde ich gerade ermutigt, etwas zu tun, oder ich werde erinnert, weil das kenne ich vielleicht schon, aber das ist gut, dass ich es mal wieder vor Augen habe. Und so wünsche ich mir auch, dass wir Predigten hören, auch diesen heutigen Bibeltext, dass wir heute daran gehen und sagen, vielleicht werde ich an manches erinnert, vielleicht kenne ich manches schon, aber vielleicht steckt ja auch ein bisschen Ermahnung oder Ermutigung drin. Und deshalb ist die zentrale Frage, und das will ich vor Augen rufen nochmal, weil mir das wichtig ist, bevor wir in diesen Bibeltext einsteigen, Gott, was hast du mir heute zu sagen? Und wenn man sich diese Frage am Anfang der Predigt nochmal stellt oder vor dem Gottesdienst, dann ist da ein ganz offener Ausgang. Dann weiß man am Ende nicht, war es heute gut oder schön. Die Meinung hat man vielleicht trotzdem, das ist auch völlig okay. Aber so dieses Gott, was hast du mir heute eigentlich zu sagen? Und wenn ich jetzt gleich diesen Bibeltext lese, dann möchte ich euch die Aufgabe mitgeben, überprüft mal, was kommt euch dabei als erstes in Sinn. Weil das, was ganz oben links steht, Prägung, Meinung, ihr habt alle dazu eine Meinung. Oder während ihr das lest und hört, werdet ihr eine Meinung haben. Und egal, wie tief ihr im Glauben seid oder noch gar nicht im Glauben seid, trotzdem werdet ihr zu dem Thema eine Meinung haben und werdet auch schnell bewerten, das finde ich gut oder nicht gut, was dort steht. Und ich möchte aber diese Frage heute in den Mittelpunkt stellen, Gott, was hast du mir eigentlich dadurch zu sagen? Was ist dein Wort heute für mich? Und jetzt könnt ihr vielleicht alle mal aufstehen. Ich lese uns diesen Bibeltext mal vor. Ihr könnt auch eure Bibeln zücken, wenn ihr wollt. Es sind 7 Verse, nicht allzu viel. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, es geht um Ehe primär. Es wird gar nicht Ehe erwähnt, aber es geht um Mann und Frau. Und das meint den Kontext Ehe. Und trotzdem werdet ihr merken, es geht auch um mehr als das. Martin hat es schon erklärt. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden. Und wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre, denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Wenn ihr zwischendrin mal aufstehen wollt, dürft ihr auch das machen. Ich habe damit keine Probleme. Guckt, dass ihr eure Nachbarn so ein bisschen im Blick behaltet. Wenn ihr diesen Bibeltext seht, wenn ihr da mal lest, ich habe eben gesagt, überprüft mal, was kommt da vielleicht hoch? Was ist das so? Was denkst du darüber? Was löst der Text in dir aus? Welche Gefühle kommen vielleicht auch hoch? Wenn ich über dieses Thema mit verschiedenen Leuten schon geredet habe, dann kommt oft ein Impuls am Anfang, der es so ein bisschen versucht auch zu entkräften, zu sagen, ja, naja, das kann man ja heute nicht mehr ganz so sehen. Das war ja damals und da war das ja auch noch anders und so eine patriarchalische Gesellschaft und sowas ist heute nicht mehr ganz so. Aber ich finde, so können wir nicht mit Bibeltexten umgehen. Es steht geschrieben, es ist Gottes Wort und ich möchte es ernst nehmen. Ich möchte es nicht wegwischen und trotzdem das auch ernst nehmen, dass sich Dinge verändert haben. Und ich möchte heute auch fragen, wie kriegen wir denn das alles zusammen? Wie gesagt, vieles ist auf Ehe zu beziehen, das ist so der erste Rahmen. Aber ihr werdet merken, es gibt grundsätzliche Dinge, die sich hier ableiten lassen, wo man merkt, es wird auch ein gemeinsames Zusammenleben, auch in der Gemeinde beispielsweise, mit beschrieben. Der Text geht ja los mit desgleichen. Und desgleichen heißt immer, man muss lesen, was davor ist. Jetzt habe ich nur diesen Text bekommen, aber ich sage euch ein paar Verse oder einen Gedanken, der davor ist. Vorher geht es ganz zuletzt noch um Christus, der als Vorbild unterwegs ist. Es wird davon geredet, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln sollen. Also Christus das Vorbild und wir in seinen Fußstapfen unterwegs. Und genauso desgleichen, wie Christus unser Vorbild ist und wir darin wandeln, ordne sich jetzt die Frau dem Mann unter. Desgleichen ordne sich die Frau dem Mann unter. Und es klingt oft so wie so eine Rangordnung. Also erst kommt irgendwo Christus, dann kommt irgendwann der Mann, dann kommt die Frau und dann sollte man sich ja noch der Welt untertan machen. Also dann kommen noch irgendwo Tiere und Pflanzen. Ja, die kommen ganz spät erst oder so. Ne? Also man kann das ja selbst so ein bisschen hierarchisch darstellen, aber das will der Text gar nicht. Es ist hier keine Hierarchie erkennbar. Das wird auch noch deutlicher, wenn wir den weiteren Textverlauf so noch betrachten. Und trotzdem dieses eine Wort, ich will es gleich ansprechen, weil das ist ja das, woran sich so vieles entzündet. Dieses Unterordnen. Unterordnen. Was meint denn das eigentlich, Unterordnen? Das ist auch wieder ein griechisches Wort, Hypotasso. Ich habe es auf deutsche Schrift mal hingeschrieben, weil dann kann man es auch mitlesen. Unterordnen. Hypotasso. Und es meint so viel wie unterordnen, also Hypo und Tasso, unterordnen, bestimmen, aufstellen. Und das kommt eigentlich aus der militärischen Sprache. Und jetzt können viele denken, ah ja, Ehe, militärische Sprache, der Mann ordnet sich der Frau unter, der Mann hat das Sagen. So, es kommt gleich hoch, wie einer, der irgendwie die Befehle gibt. Aber nein, unterordnen, das ist wieder dieses Bildwort und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer antiken griechischen Phalanx. Das sind die mit den langen Speeren und ihr seht, wie sie aufgestellt sind. Denn dieses Wort unterordnen meint vielmehr, dass man sich aufstellt, anordnet, so wie die Soldaten in dieser Schlachtreihe stehen. So wie diese Soldaten in dieser Schlachtreihe stehen, so ordnet man sich gemeinsam an, auch in der Ehe. Es kommt aus dem Militärischen, es geht auch noch ein Stück weiter, aber es meint nicht ein Unterordnen, dass man wieder so eine Hierarchie aufbaut, sondern diese Phalanx, die funktioniert nur, wenn man sich auf seine Mitmenschen, auf die Nachbarn verlassen kann. Diese Anordnung, die war ganz wichtig, damit überhaupt ja, das Gesamtbild, diese militärische Operation, überhaupt zu einem Ziel kommen kann. Die haben sich angeordnet und wenn einer diese Reihe verlässt, dann gibt es Lücken und alle anderen sind der großen Gefahr ausgesetzt, wenn es zu einem militärischen Schlag kommt. Also man ordnet sich an, um sich gegenseitig zu beschützen. Jeder hat seinen festen Platz, diesen hält er ein, damit das Gesamte geschützt wird. Und jetzt kommt so ein bisschen dieses Wort noch weiter, Hypotasso, wenn wir das im Neuen Testament irgendwo lesen und betrachten, dann ist es nicht irgendwie eine Unterordnung, die auf Kommando geschehen muss, sondern es ist ein freiwilliges Unterordnen. Das ist vielleicht auch das, das wird durch Grammatik im Griechischen gemacht, wo sich das vom Militärischen so ein kleines bisschen absetzt, wo man zwar dieses Bildwort gebraucht, aber wo man auch sagt, nein, wir ordnen uns freiwillig einander unter, weil wir merken, es ist gut, wenn wir uns gegenseitig schützen, damit das Gesamte gelingt. Also wenn sich die Frau unterordnet, dann nimmt sie einen festen Platz ein, damit das Gesamte, zunächst einmal die Ehe, aber wir werden merken, auch noch viel mehr, gelingen kann und geschützt wird. Und es ist kein militärischer Unterton zu hören, dass irgendeiner Befehle gibt. Man hat das gemacht, weil man wusste, so gelingt es. Paulus hat dann das Wort genommen, wir lesen zwar Petrusbriefe, aber Paulus hat dieses Wort auch oft verwendet im Neuen Testament und betont diese freiwillige Unterordnung. Zunächst erstmal unter Gottes Willen. Ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott und es ist eine freiwillige Unterordnung. Gott gibt die Freiheit, dass Menschen sich auch gegen ihn entscheiden können, dass sie nicht an ihn glauben. Und Paulus betont das, wenn man an Gott glaubt, dann ist es eine freiwillige Unterordnung. Ich möchte, dass Gott über mein Leben herrscht und regiert. Und das Wort wird auch benutzt, wenn man sich der Staatlichkeit oder der Gesellschaft unterordnet und dann auch in dem Gemeindekontext und auch in der Ehe. In Epheser 5 beispielsweise liest man ganz viel dieses Wort, ordnet euch einander unter. Wenn wir also das Bild aus Vers 1 hier nochmal wirken lassen, dann wird die Ehe beschrieben, dass die Frau einen Platz einnimmt, damit es gelingt und es gibt keine Hierarchie, wo man jetzt sagt, der Mann, die Frau. Und gleichzeitig gibt uns ja der Text auch ein Stück weit ja so ein Wort mit, wozu ist denn das Ganze eigentlich da? Warum macht man das denn? Was ist denn der Zweck dessen? Und dann lesen wir nämlich weiter, wenn ihr den Text noch vor Augen habt, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Es geht erst einmal darum, dass andere Menschen hinzugewonnen werden. Andere Menschen sollen den Weg zu Christus finden, und zwar nicht durch Worte. Ich muss immer predigen, habe ich das Gefühl, sondern wir sollten viel mehr Menschen gewinnen durch unsere Taten, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Frauen umgehen. Dadurch werden andere Menschen erkennen, wie Christen, wie Christus in uns unterwegs ist. Es geht darum, Menschen hinzuzugewinnen, nicht durch Worte, sondern durch das Verhalten der Frauen in der Ehe. Das ist ein Moment, da kann man kurz mal innehalten. Wer trägt jetzt eigentlich die Verantwortung? Jetzt kann man ja so sagen, ja, sieh zu, dass du dich gut benimmst, damit kommen auch andere Leute zum Glauben. Könnte ich ja jetzt so als Mann einfordern. Aber nein, die Ehe ist doch viel mehr als das. Die Ehe, die gelingt nur gemeinsam. Es ist genauso Aufgabe des Mannes. Wenn wir die Ehe als das große Ganze sehen, das Bild, was im Alten Testament gegeben ist, was Jesus erneuert, sie werden gemeinsam ein Fleisch werden. Und damit gibt es nicht mehr dieses Du und ich und du sollst und ich sollte und du musst jetzt machen, sondern wir gemeinsam. Wir gemeinsam sind unterwegs und wir gemeinsam wollen, dass Menschen durch unser Handeln sehen, dass wir mit Christus verbunden leben. Und dann wird ein Beispiel genannt. Ich überspringe mal so ein bisschen das mit dem Schmuck. Da werde ich heute nicht zu viel Wert drauf legen, weil das nochmal ein eigenes Thema oder das Thema zu groß macht einfach. Die Sarah wird uns dann als ein Beispiel genannt. Sarah, Abrahams Frau, als Vorbild. Und da gibt es einige Szenen, die man jetzt benennen kann, wie sie auch gelebt hat. Und auch für sie, Abraham, Sarah, war eher eine sehr herausfordernde Sache. Und trotzdem lebte sie dieses Hypotasso, dieses Unterordnen. Sie ordnet sich ein, sie findet immer wieder ihren Platz. Und das, obwohl es genügend Gründe gab, dass Abraham und Sarah den Bund der Ehe, man könnte fast sagen, verlassen. Weil was die alles erlebt haben, ich weiß nicht, ob jeder diese Schwierigkeiten einfach bewältigt hätte. Und da wird sie zum Vorbild. Da ist zum Beispiel diese Kindsverheißung, die ihr echt Probleme macht. Dass sie ein Kind verheißen bekommen, aber es passiert nichts. Und sie zweifelt und es geht so weit, dass sie ihren Magd überredet, das Kind zu bekommen. Und später, als dann nochmal ein Engel kommt und sagt, jetzt ist es soweit, fängt sie an zu lachen und sagt, ich bin viel zu alt. Aber all das schadet ihrer Ehe nicht, sie bleiben im Bund der Ehe. Und gleichzeitig trägt sie auch ganz viel mit, was Abraham tut. Abraham ist einer, der immer wieder woanders hinberufen wird, der immer wieder neu aufbrechen muss, alles andere zurücklässt. Und sie ordnet sich ein und trägt das mit. Sie trägt sogar Entscheidungen mit, wo Abraham keine guten Entscheidungen trägt. Aber sie nimmt ihren Platz ein. Sie dient ihm. Und sie trägt es mit, aufzubrechen. Sie macht es freiwillig. Sie ordnet sich unter im Vertrauen auf Gott, weil da ist die Verheißung drin. Sie vertraut auch darauf, dass Abraham, ihr Mann, im Vertrauen auf Gott unterwegs ist. Und ich glaube, das ist in der Ehe auch das ganz Wichtige zu wissen. Hey, der andere, der handelt gerade nicht, weil er irgendwie eigensinnig handeln möchte, sondern im Vertrauen auf Gott möchte er diesen Schritt gehen. Und natürlich sollen wir uns auch einander irgendwie korrigieren dürfen und dennoch dieses Ringen darum, was ist gerade Gottes Wille und wo trage ich auch den anderen mit? Wo ist gerade mein Moment, wo ich mich unterordnen soll, in die Reihe begeben soll, damit das Ganze gelingt und damit andere Menschen zum Glauben finden können? Ich habe mal versucht, auch zu überlegen, wie würde ich eigentlich dieses Unterordnen ins heutige Deutsch bringen. Und ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, schon auch bei unserer Ehe, meine Frau und ich. Wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet. Ich könnte über Ehe gar nicht so viel erzählen wie viele andere hier. Und doch haben wir so ein bisschen was gefunden, wo wir merken, das tut uns gut. Zum Beispiel reden wir immer wieder davon, und vor allem auch ich, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Und ich finde dieses Wort, sich gegenseitig den Rücken frei halten, eigentlich ein schönes Bildwort im Deutschen, wo man halt sagt, so kann unsere Ehe gut gelingen. Wir wollen uns den Rücken frei halten, damit wir gegenseitig unsere Berufung vor Gott leben können. Und ja, das fing beispielsweise bei uns auch schon an, als wir uns kennengelernt haben. Ich war Student gewesen und hatte damals einen sehr klaren Ruf auch ins Hauptamt bekommen. Und sie hat sich dafür entschieden zu sagen, ja, ich bin bereit, eine Beziehung und dann auch eine Ehe mit dir einzugehen und das zu unterstützen. Und es hat uns schon an viele Orte gebracht irgendwo auch, dass wir merken, Gott zieht auch mit uns weiter und sie trägt das. Sie trägt das mit. Es ist gewiss auch nicht immer einfach, das mitzutragen, aber sie hält mir ganz viel den Rücken frei, dass ich das machen kann, dass ich dort in meine Berufung mitleben kann. Und gleichzeitig, was ist meine Aufgabe da drin? Auch ich habe die Aufgabe, immer wieder zu gucken, wie ich ihr den Rücken frei halten kann. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen für Jesus zu gewinnen. Nein, sie hat genauso eine Berufung. Und auch nicht nur als Mutter beispielsweise, wir sind gerade in dieser Lebensphase mit 4 Kindern, sondern auch sie hat eine Berufung, wirklich ihre Gaben einzubringen. Wer meine Frau ein bisschen kennt, der weiß, dass sie wirklich auch gerne Geschenke beispielsweise macht. Und das mit dem Geschenke machen, das ist was, was sie wirklich gut kann, was gar nicht so meine Begabung ist. Und ich halte ihr dabei den Rücken frei. Und jetzt ist so eine Sache, wir haben zu Hause einen Schrank, also momentan ist er ausgeräumt, weil wir bald umziehen, aber wir haben sonst so einen großen Schrank und der ist voll mit Geschenken, die wir irgendwann mal gebrauchen können. Und der Schwabe in mir sagt so ein bisschen, das ist totes Kapital, was da rumliegt. Und dann holt sie auch immer wieder Neues. Aber ich merke, das ist auch meine Art, ihr den Rücken frei zu halten, zu sagen, das ist gut, dass wir das haben. Weil immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin zu einem Besuchsdienst oder so, sagt sie, warte mal kurz, ich hole noch was. Und dann packt sie mir noch was zusammen. Und es ist eine Sprache, wie sie Menschen erreicht, wie wir es auch aus der Bibel, diese Gabe des Gebens kennen, wo man merkt, das spricht mehr durch. Es sind nicht nur einfach kleine Geschenke, sondern es ist eine Sprache, wie sie Menschen erreicht und mit Jesus, mit Gott in Kontakt bringt, über ganz, ganz viele kleine Kontakte. Oder wenn man bei uns zu Hause war, wir haben so ein Schild vor der Haustür hängen, wir haben nicht geputzt, aber trotzdem herzlich willkommen. Und wir sind nicht die Ordentlichsten, das wissen wir auch, die Kinder tragen auch ein bisschen dazu bei. Und trotzdem sagen wir, wir wollen zu Hause eine Atmosphäre haben, dass man einfach kommen kann. Dass jeder willkommen ist. Und wenn jemand bei uns klingelt, der wüsste, egal wann man kommt und auch wenn es jetzt am Donnerstag ein Tag vorm Umzug ist, wir würden uns Zeit nehmen, dass wir gemeinsam Zeit verbringen können. Und das ist ihre Art, auch irgendwie einen Raum zu schaffen, der nicht stilvoll ist, der nicht schick ist, kostbar mit, wie wir es vielleicht die Verse vorhatten, mit ganz schönem Schmuck, sondern einen Raum, wo man einfach da ist, wo Menschen da sein können, wo sie sich öffnen können, auch über ihre Themen reden können. Meine Aufgabe ist es, das nicht nur auszuhalten, sondern es zu unterstützen. Das zu unterstützen, dass sie das leben kann. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir ringen dafür, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Dass wir unsere Aufgaben uns gegenseitig abnehmen, damit einer dem anderen Freiheit gibt, die Berufung zu leben. Das mal so als kleiner persönlicher Ausschnitt von uns. Wir haben vorhin von Martha gehört. Und da habt ihr vielleicht auch einige Dinge mitgehört, wo man gemerkt hat, wow, wie sie das versucht hat zu leben, auch ja, Gott in ihr Leben reinzunehmen, ihre Berufung zu leben, bei allem, was es noch drumherum gibt. Wir ringen darum und es ist gut, dass wir das machen. Wir nehmen unseren Platz ein, hypotasso. Wir ordnen uns unter, manchmal auch gegenseitig. Wenn wir den Vers 7 am Ende noch lesen, dann haut er nochmal so richtig rein, könnte man sagen, so als Abschluss von so einem Unterordnen. Jetzt kommt doch nochmal ein Vers an uns Männer. Desgleichen ihr Männer, lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre. Denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Lebt vernünftig mit den Frauen zusammen und ehrt sie. Das ist eine große Aufgabe, aber auch eine sehr schöne Aufgabe. Man kann sie auch manchmal als Last sehen. Ehe ist nicht immer einfach. Aber diese Aufgabe, die Frauen zu ehren, vernünftig mit ihnen zu leben, ist eine schöne Aufgabe. Es ist was Besonderes, seine Frau ja wirklich mal hinzustellen und zu sagen, hey, das ist meine Frau, ich bin stolz auf sie. Und nicht weil, sondern einfach, ich bin wirklich froh, dass ich sie habe. Und zwar nicht, weil sie irgendwas toll gemacht hat oder gut aussieht oder irgend sowas. Bedingungslos. Ich bin dankbar dafür und ich möchte sie zu Ehre bringen. Uwe Holmer ist ein Mensch, der mich längere Zeit auch begleitet hat. Und immer, wenn wir uns getroffen haben und wenn er so junge Leute bei sich sitzen hatte, dann hat er einen Satz gesagt, der ist mir sehr tief in Erinnerung noch. Wer glücklich werden will, der sollte nicht heiraten. Aber wer glücklich machen will, der kann heiraten. Wer glücklich werden will, der sollte nicht heiraten. Aber wer glücklich machen will, der soll heiraten können. Und deshalb dürfen wir diesen Text, den wir auch gelesen haben, nicht als so eine Forderung von den Männern an die Frauen oder auch der Frauen an die Männer verstehen, sondern es geht ein gemeinsames seinen Platz einnehmen, damit das Gesamte gelingt, die Ehe und der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Schau, dass dein Partner seinen Platz finden kann, nicht fordernd, sondern indem du ihn den Rücken frei hältst. Und trotzdem ist diese Stelle ja noch ein bisschen provozierend, auch wegen der Formulierung, die Frau, das schwächere Geschlecht. Kann man ja in der heutigen Zeit so nicht mehr sagen, oder? Wir leben doch in einer emanzipierten Welt irgendwo. Im Griechischen steht da wieder so ein Wort, asthenes. Es wird übersetzt mit schwach, kraftlos, zerbrechlich. Das klingt nicht so gut, ne? Wir wollen immer stark sein, wir wollen immer jemand sein, groß rauskommen. Und trotzdem, dieses Bildwort, das hat auch eine schöne Seite. Ich habe mal was mitgebracht. Ein Teller. Das ist ein Teller von meinen Kindern. Und der ist aus Plaste. Also den kann man nicht kaputt machen. Eigentlich eine gute Sache, oder? Wir sollten alle so ein Geschirr haben. Ist praktisch, kannst du über mit hinnehmen, geht nicht kaputt. Aber was gemeint ist mit diesem zerbrechlichen Gefäß, wie es manchmal übersetzt wird, ist sowas. Das ist unser schönes Geschirr, so Keramikgeschirr, was Besonderes. Das benutzen wir gerne. Und ich muss sagen, es sieht wirklich viel schöner aus. Ich hau das nicht hier gegen, weil es geht kaputt. Haben wir schon getestet zu Hause. Aber so heißt es eben, die Frau als das schwächere Geschlecht passt auf sie auf, bringt sie zu Ehren. Es ist schon ein bisschen dieses, sie sind schutzbedürftig, aber sie sind kostbar. Sie sind wertvoll. Sie sind wunderschön. Und deshalb ist es unsere Aufforderung auch an uns Männer zu sagen, so sollen wir unsere Frauen behandeln. Vorsichtig sein, wenn man es abwäscht, in Spüler räumt und nicht irgendwie so grob wie mit dem Plasteteller. Und mal nebenbei gesagt, ich habe das oft auch erlebt, wenn viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel bei irgendwelchen Sitzungen, und die wollen alle die Starken sein, die haben alle eine feste Meinung. Oh Mann, das wurde oft auch sehr, sehr schwierig und schwer gewesen, dort irgendwie Kompromisse zu finden. Ich möchte zwar nicht in den Rollen denken, aber zum Beispiel haben mir in manchen Sitzungen manchmal Frauen gefehlt, weil wir irgendwie alles Männer waren. Und dann habe ich am Ende der Sitzung manchmal gedacht, wir haben gerade irgendeine Veranstaltung organisiert beispielsweise, aber wir haben ganz vergessen, an das zu denken, was zum Beispiel das Schöne ist. Also die Veranstaltung, die kann stattfinden, aber es gibt keine Dekoration, es gibt kein gutes Essen oder sowas, sondern man sagt so, man organisiert es halt. Und ich möchte gar nicht zu sehr in den Rollen denken, weil das können auch Männer und Frauen können auch das andere tun, aber mir hat es schon manchmal gefehlt, dass wir uns dort ergänzen, dass wir unseren richtigen Platz einnehmen, damit das Gesamte gelingt. Auch bei diesem letzten Vers kommt noch dieses, wozu machen wir das eigentlich? Wozu bringen wir das schwächere Geschlecht, die Frau, zu Ehren? Warum sollen wir das so tun? Hier steht noch drin, damit das gemeinsame Gebet nicht verhindert werde. Ein schlechter Umgang mit seiner Frau behindert oder verhindert das Gebet. Es verhindert die Beziehung zu Gott. Man wird uns daran messen können, wie wir miteinander umgehen, in unserer Ehe, mit unseren Frauen, aus meiner Sicht jetzt gesagt, oder wie es der Bibeltext macht, aber ich denke auch andersrum, wie die Frauen mit den Männern umgehen, oder auch wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, daran wird man messen können, wie wir mit Gott unterwegs sind, wie wir Beziehung mit Gott leben können. Und noch einmal, hier ist gesagt, die Frau als Miterbin der Gnade. Nicht nur als das schwächere Geschlecht, wo bei uns irgendwie eine Abstufung im Kopf manchmal automatisch passiert, sondern als Miterbin der Gnade. Da ist eine absolute Augenhöhe. Sie ist genauso vor Gott mit unendlichem Wert und gleichem Ansehen gesehen. Da ist absolut kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und wenn wir so zurückkommen auf den Anfang des Textes, wenn Christus unser Vorbild ist, desgleichen hieß es ja, wie Christus, wie in den Füßen laufen sollen, wie führst du denn deine Frau? Ich ergänze mal auch, ihr Frauen, eure Männer, führt ihr sie in die Freiheit, wie Christus uns in die Freiheit geführt hat? Oder nehmen wir sie doch manchmal gefangen, weil wir sagen, so und so, das passt mir nicht, das will ich anders haben. Fordern wir Dinge ein von dem anderen? In die Freiheit führen, aufblühen lassen, den Rücken frei halten. Ich habe jetzt viel aus dem Blick, und so ist es ja auch beim Text gewesen, aus der Sicht von Ehe gesprochen, aber mal so zwei, drei kleine Gedanken zum Ende, wo man auch merkt, da lässt sich ganz vieles übertragen. Zum einen dieses Zeugnis durch einen inneren Lebensstil, nicht das Äußerliche, wo ich nicht so sehr drauf eingegangen bin, der äußerliche Schmuck, was wichtig ist, wie gut das Haus aussieht, welches Auto und was weiß ich alles, sondern dieser innere Lebensstil, wodurch Menschen zu Gott finden können, weil wir gut miteinander umgehen, weil wir anderen dienen. Das ist das Zweite, dieses Unterordnen, diese freiwillige Hingabe, anderen zu dienen. Nicht so eine falsche Demut, die wir auch manchmal bei uns haben, sondern dem anderen dienen und den anderen ehren wollen und ihn groß rauskommen lassen. Und vielleicht noch ein dritter Gedanke, Ehre geben. Menschen werden uns daran messen, unseren Glauben daran messen, wie wir miteinander umgehen. Man sagt ja auch manchmal, Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Ich erlebe viele Worte, auch in unseren Gemeinden, die gemacht werden. Ich habe jetzt auch schon zu viele gemacht. Und deshalb so zum Ende der Predigt würde ich auch wirklich diese Frage nochmal stellen wollen. Was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir miteinander um? Und vielleicht ist heute das ganz konkret dran, wenn ihr in einer Ehe seid, dann geht nochmal auf euren Partner zu. Und nicht mit 1000 Worten jetzt zu sagen, was man sich vorgenommen hat, sondern lebt das, fangt an, das zu leben. Auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Stadt, lasst uns anfangen, andere Menschen groß rauskommen zu lassen, ihnen zu dienen. Lasst uns unsere Rolle, unseren Platz einnehmen, damit das Gesamte gelingt, damit Christus durch uns auch Menschen wieder hinzuruft. Wer diese Predigt als so einen Aufruf zur Gleichberechtigung verstanden hat, der hat leider irgendwie, ja, der muss nochmal zu mir kommen, dann können wir das nochmal durchbuchstabieren, was da schiefgelaufen ist. Aber vielleicht war heute etwas dabei, wo du gemerkt hast, ein Stück Ermahnung, Korrektur, ein Stück Erinnerung oder auch ein Stück Ermutigung, etwas zu tun, Parakaleo. Das ist übrigens das gleiche Wort für den Heiligen Geist, der uns das Vollbringen jetzt noch schafft. Parakaleo. Ich möchte wirklich ja, euch nochmal ermutigen auch. Für mich merke ich das bei so einem Bibeltext, wo ich mich auch nochmal reinknien musste, dass ich ermutigt bin, auf Menschen zuzugehen. Angefangen vielleicht bei meiner Frau. Und dann das Zusammenleben gut zu ordnen, nicht indem wir Regeln aufstellen, sondern indem ich anfange zu dienen. Ich merke, dass wir in unseren Gemeinden, ich mache es nicht nur konkret auf diese, sondern ich war auch in vielen Gemeinden unterwegs, dass wir überlegen müssen, wie wir miteinander umgehen, weil so oft noch irgendwo Streitigkeiten sind, Unversöhnlichkeiten da sind. Ich glaube, manchmal ist das der größte Punkt, warum unsere Gemeinden nicht größer werden. Dass wir es aussprechen, ausräumen, Vergebung zu sprechen und anfangen, dieses Unterordnen und dieses gemeinsame Leben zu leben und nicht darüber nur zu reden. Ich möchte beten. Großer Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass du den Menschen gemacht hast als Mann und Frau. Ich danke dir für die Begabung, die du in uns alle hineingelegt hast. Und das ist oft sehr, sehr unterschiedlich. Und ich danke dir, dass wir uns ergänzen können. Und dass es irgendwie auch ganz viele Möglichkeiten gibt, wie das so unterschiedlich ist. Wie Frauen sich einbringen können in die Ehe, in die Gemeinde und wie Männer auch. Wir haben es heute aus dieser Sicht gelesen, wie es damals aufgeschrieben wurde. Auch aus einer Zeit, die sehr von Männern geprägt war. Und da hat sich manches verändert bis heute und trotzdem merken wir, dass ganz, ganz vieles gilt. Ich möchte dich bitten, dass wir unsere Ehen so leben, dass unser Partner groß rauskommen kann. In der Berufung, in der er gestellt oder sie gestellt wurde, das hast du uns gegeben. Ich bitte dich, dass wir uns unterordnen können, dass wir auch in der Gemeinde uns einander unterordnen, dass wir mit unserem Leben gutes Zeugnis sind und nicht durch unsere vielen Worte, die wir bringen. Ich bitte dich, dass Menschen ins Nachdenken und Fragen kommen, weil wir mit unseren Frauen oder mit unseren Männern so gut umgehen, weil wir sie ehren, weil du mitten im Zentrum bist, weil wir dadurch in Kontakt mit dir sind, im Gebet sind, in Beziehung mit dir leben. Ich bitte dich, dass wir Vergebung zulassen können, immer wieder neu, wo das nicht gelungen ist, wo wir schwere Zeiten auch in den Ehen tragen. Wir bitten dich, dass du uns stärkst, dass du uns vergibst und dass du uns Neuanfänge schenkst, auch in der Gemeinde. Amen.